Kann es sein, dass im Kochbuch-Business besonders nette Menschen unterwegs sind? Langsam kommt es mir nämlich so vor. Mit Vivi D'Angelo war das Gespräch eine wahre Freude. Ich hoffe, dir geht's beim Hören genauso. Viel Spaß! Hallo Vivi.
Hallo. Na?
Großartig, dass du so spontan einfach in den Kochbuch-Podcast gekommen bist. Vielleicht ganz kurz für den Einstieg. Wir haben uns persönlich als allererstes kennengelernt und zwar im Deutschen Fleischereimuseum in Böblingen, wo eine Ausstellung von dir zu sehen war. Und dann habe ich aufgrund von spontaner Sympathie ist das Wort. Ja. Aufgrund von spontaner Sympathie habe ich dann gesagt, komm doch in meinen Kochbuch-Podcast. Vor allem, weil du meinen Kochbuch-Podcast schon mal gehört hattest. Und zwar die Folge mit Anja Wasserbech, die auch da war. Und so hat sich der Kreis geschlossen und es war ein Zeichen. Und dann dachte ich, wir müssen miteinander sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Schön, dass ich dabei sein darf, liebe Christina. Und ich wollte noch ergänzen, ich hatte nicht nur die Folge mit Anja angehört, sondern mehrere Folgen sogar, weil ich ja immer so lange Autofahrten habe. Und mir immer wieder mal denke, also natürlich ist mein Leben sehr stark von Kochbuchthemen geprägt, deswegen manchmal höre ich auch mal andere Sachen. Aber ich habe mir auch viele, auf jeden Fall das mit Benjamin Cordes, den einen Podcast angehört. Und noch einer, der mir gerade empfällt. Und auf meiner Liste ist aber noch der mit Claudio De Principe. De Principe, genau. Also sind auf jeden Fall noch ein paar angepinnt, die ich mir noch anhören muss, genau.
Ich habe auch überlegt, ich müsste eigentlich Benjamin Cordes nochmal einladen, weil jetzt so viel passiert ist mit dem Deutschen Kochbuchpreis, dass wir eigentlich nochmal drüber sprechen müssten. Steht auf meiner Liste sozusagen.
Ja, cool, da bin ich gespannt. Ich bin auch ganz großer Fan von, also vom Kochbuchpreis an sich, dass es den gibt und auch von der Veranstaltung ist einfach ein super cooler, so ein schöner, ungezwungener Rahmen ist, wo man sich einfach mal mit Kollegen treffen, unterhalten, austauschen kann, was man viel zu wenig macht, finde ich. Auch in so einem ganz entspannten Setting, ohne dass es jetzt irgendwie Netzwerken drüber steht und alle irgendwie aufgeregt sind, sondern einfach nur, genau, bei einem Bierchen und einem schönen Abendprogramm, genau.
Ja, die Bilder sahen aus wie so ein Familientreffen. Das war so das Who is Who. Alle waren da und irgendwie hat auch gefühlt jeder einen Preis bekommen, was ich persönlich großartig finde.
Ja, nee, das wäre cool. Also letztes Mal war ich auch nicht da, deswegen habe ich mich auch so sehr, sehr neugierig durchgeklickt, was ich jetzt verpasst habe. Knapp leider. Also ich wurde leider aufgehalten von einer Reise nach Lissabon, was natürlich auch sehr schön war. Aber ich habe gesagt, okay, nächstes Mal muss ich auf jeden Fall gucken, dass nichts in den Kalender reinkommt an dem Datum. Genau. Ja.
Großartig. Wir haben uns auch ausgetauscht über die Ausstellung, die zu sehen war. Leider habt ihr sie jetzt schon verpasst, weil die Bilder nicht mehr hängen und weil schon die nächste Ausstellung kommt. Ich fand aber die Bilder wirklich so einprägsam, interessant und spannend, dass mir das Thema sehr nachgegangen ist. Also ich habe wirklich mehrere Tage drüber nachgedacht und in den einleitenden Worten bei dem gemeinsamen Rundgang durchs Haus hast du auch gesagt, dir war wichtig, die Bilder so zu machen, jetzt kommen wir gleich zum Thema, dass man hinterher noch Fleisch essen kann und du isst auch noch Fleisch, obwohl oder weil du die Bilder gemacht hast. Du warst nämlich an Orten, wo einmal Rind geschlachtet wird, an dem Schweine geschlachtet werden und an dem Geflügel geschlachtet wird.
Genau.
Und hast es dokumentarisch mit deiner Kamera begleitet.
Genau.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich bin auf die Idee gekommen, weil das irgendwann wie so eine Lücke im Prozess für mich war. Also eigentlich, um nochmal auf das einzugehen, was du vorhin meintest, also ich habe sie nicht gemacht, damit man noch Fleisch, also ich glaube, jeder soll danach entscheiden können. Also es soll nicht jeder, der sich die Bilder anguckt, so geschockt sein, dass er es nicht mehr kann. So, ich glaube, das war der Gedanke. Aber mir ging es darum, dass man halt, ich weiß nicht, also ich glaube, bei ganz vielen Sachen in meiner Arbeit merke ich einfach, bei ganz vielen Produkten und Gerichten in meiner Arbeit, die ich dann wegen Projekt XY dann ganz krass vertiefe, merke ich, krass, das sind Sachen, die konsumiere ich total gerne und total oft und ich weiß überhaupt oder super wenig darüber. Und jetzt erst, wo ich mich ein Jahr lang damit beschäftigt habe, weiß ich viel mehr über, keine Ahnung, Pizza und esse mein Leben lang. Und mit Fleisch war es ähnlich beziehungsweise noch krasser, weil ich halt immer finde, also allgemein in der ganzen, ich sag mal, Erzählung rund um Fleisch, wird ja immer genau dieser Punkt umgangen, wo es halt darum geht, dass halt ein Tier sterben muss, was leider passieren muss. Solange wir kein Fleisch aus dem Reagenzglas irgendwie im Supermarkt bekommen. Genau, und diesen Punkt habe ich erst gespürt, als ich in der Dokumentation gearbeitet habe. Also ich habe für einen großen, groß, weil sehr cool für mich, ein Bauernhof in der Nähe von München, nämlich die Hermannsdorfer Landwerkstätten. Für die habe ich Dokumentation gemacht im Bereich Aufzucht der Tiere und im Bereich Fleischerei, also in der Metzgerei habe ich halt die Metzger begleitet. Und irgendwann war mir klar, okay, krass, ich habe die Schweine gesehen, von ganz Baby bis fast zur Schlachtung. Und dann ab irgendwie halbe Schweinehälfte hängt im Kühlhaus und wird jetzt zerlegt und zu Wurst gemacht und keine Ahnung was. Und genau der Punkt dazwischen fehlt. Und der fehlt ja immer. Also der wird ja so gut wie nie gezeigt oder erwähnt. Und es war auch sogar im Gespräch mit den ganzen oder mit Metzgern und Schlachtern, das ist ja immer auch immer was immer wieder umgangen wird. Also es ist jetzt nicht was jetzt jemand sagt oder wovon jetzt jemand sagt, er ist mega stolz drüber, dass er schlachtet. Das sind die meisten nicht. Was ich auch sehr schade finde, weil ich halt finde, krass, also ich meine, wir alle profitieren davon, dass es jemanden gibt, der das halt machen will oder der dazu bereit ist, das zu machen. Und zum Glück gibt es auch Menschen, die das, ich sag mal, so gut wie möglich innerhalb von dem, was getan werden muss, machen. Und genau diese Arbeit wollte ich dann zeigen. Also ich wollte nicht, weiß ich nicht, wieder so eine Schockier-Fotoreihe machen, wie man sie vielleicht kennt. Hier, guck mal, wie böse und wie schlimm und wie grausam und die Tiere schreien, sondern sagen, hey, es gibt Leute, die machen das cool, die machen das gut. Und die haben natürlich auch ihre ethischen und moralischen und praktischen Konflikte damit. Also selbst die, die es versuchen, das gut zu machen, haben ja immer noch einen finanziellen Druck, weswegen sie trotzdem die Geschwindigkeit einhalten müssen zum Beispiel und auch nicht alle Gerätschaften kaufen können, die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, den allerreibungslosesten Ablauf garantieren könnten. Und trotzdem versuchen sie es halt so gut wie es geht. Und das fand ich halt schön zu ehren irgendwie. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt dann. Also ich habe irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber ich war dann irgendwie so angefixt davon, dass ich halt so fasziniert war dann. Also das erste Mal reingehen war so, oh mein Gott, mal gucken, was passiert. Und dann habe ich mir gedacht, boah, es ist eigentlich total spannend und total fesselnd und auch diesem Ablauf zuzuschauen. Es ist so ein bisschen wie diese Videos, die man jetzt so ganz viel sieht, wo du einfach so gebannt zuschaust, weil irgendein Prozess passiert. Keine Ahnung, Sahne wird aufgeschlagen oder es gibt ja jetzt Viral-Videos. Und so ähnlich kam es mir davor, dass ich einfach nicht wegschauen aus so einem Ekel-Ding, sondern nicht wegschauen, weil es einfach so perfekt funktioniert hat. Der ganze Ablauf war so krass aufeinander abgestimmt. Also ich war einfach fasziniert und dachte mir, okay, der Teil hat gefehlt, jetzt habe ich den. Jetzt bin ich fein mit mir, weil ich weiß, wenn ich kurz überlege, wo ich kaufe oder wenn ich schaue, wo ich kaufe, dann kann ich auch coole Leute unterstützen, die das gut machen und habe jetzt irgendwie mein Gewissen so ein bisschen damit nicht bereinigt. Aber jetzt bin ich fein damit, dass ich Fleisch esse. Davor war es ja immer so ein bisschen so, ist das okay oder ist das nicht okay? Und jetzt denke ich mir so, nee, wenn ich weiß, wo ich es kaufe, dann ist es fein. Und diese gleiche Option wollte ich halt den Leuten oder Leuten geben, die vielleicht nicht die Gelegenheit haben, in so einen Ort reinzugehen. Und deswegen dachte ich, muss ich diese Bilder zeigen. Das habe ich super, super lange über dieses Thema wieder mal erzählt. Genau, und dann, was halt in Böblingen noch war, ich habe also zwei Serien, oder nee, die Serie insgesamt heißt ja Morgens um 4 stirbt das Schnitzel. Und das ist ja eigentlich in einem Schlachthof entstanden. Also Rinder und Schweine sind der gleiche Ort, in Fürstenfeldbruck im Schlachthof Hasenheide. Und dann gab es noch einen dritten Raum, weil ich coolerweise drei Räume bekommen habe. Super cool. Ich habe noch nie so viel Ausstellungsraum in meinem Leben irgendwo bekommen. Das war richtig gut. Und da dachte ich, okay, dann ist das dritte meistgenutzte Nutzungstier ist ja Huhn. Und ich war eben wegen dem Kochbuch, was bald rauskommt, bei Lars Odefey gewesen, auf der Lüneburger Heide. Und da habe ich die Schlachtung von Perlhühnern und Bresshähnen und Landhühnern miterlebt. Und das macht er ja fast komplett selber. Und das ist eigentlich total krass, weil er irgendwie die Tiere hält, füttert, pflegt, killt, zerlegt. Also der macht alles. Und natürlich mit Hilfe von seinen Schlachthelferinnen, aber das meiste macht er wirklich selber. Und das war auch nochmal ganz spannend, weil das eine ganz, ganz kleine Skala ist. Also der macht das ja einmal die Woche, weiß nicht, 40 Tiere, 60 Tiere, 80 Tiere, also je nach Bestellung. Und das ist dann der dritte Raum gewesen. Und das war das coole, der coole Bogen zum Thema Foodfotografie, was eigentlich das Überthema der Ausstellung war, weil das Bilder sind, die in ein Kochbuch kommen werden. Und dann gab es natürlich auch Rezeptfotos dazu, die ein bisschen die Stimmung dann wieder gehoben haben, sage ich mal. Wenn du erstmal das tote Viech siehst, aber dann wird eine coole Roulade draus. Dann ist es, glaube ich, nochmal ein schöneres Gefühl. Genau.
Wobei ich es ja direkt falsch gemacht habe, mir wurde ja von dir hinterher erklärt, man hätte eigentlich bei dem Rind anfangen sollen, was wirklich schon auch vom Anschauen der Bilder schwerer war. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es war beeindruckender. Also das macht mehr mit einem einfach. Das Tier ist sehr groß, das hat diese Augen, ne? Und dann hätte man eigentlich über das Schwein zum Huhn gehen sollen, wo man dann bei Teriyaki-Spießen eigentlich endet. Und ich habe es einfach direkt falsch rum gemacht und bin erst in den Hühnerraum und dann rückwärts sozusagen. Aber ich
Es waren
finde
aber
auch,
keine
man.
Zahlen drin. Nee, es waren Raumzahlen drin, aber die waren sehr klein. Also es gab keine Pfeile. So,
Ja.
deswegen war es jetzt von der Ausstellungs Design hier nicht so gut durchdacht, tatsächlich, im Nachhinein gesehen.
Aber ich finde, wenn man Fleisch isst, ist man ja immer im Dilemma, so wie du gerade schon gesagt hast. Man blendet es gerne aus. Mein Schnitzel war mal ein Tier, blendet man eigentlich gerne aus. Das ist auch der Grund, warum ich wirklich selten mit Fleisch koche, weil ich immer so einen heiden Respekt davor habe, weil ich immer denke, wenn das jetzt schief geht, ja, also wenn ich den Blumenkohl irgendwie nicht hinkriege, okay, ja, blöd. Aber wenn es mit diesem Filetstück, nicht nur weil es teuer ist, sondern weil es ja ein anderes Material sozusagen ist, wenn das jetzt schief geht, dann will ich mich so fürchterlich ärgern. Und das wäre für mich bitter, weil wirklich verschwendet. Und man blendet das, wie gesagt, immer aus. Und ich habe kleine Kinder, da hat man immer diese total knuffigen Bilder, wie alle Tiere in Glückseligkeit auf dem Bauernhof leben, und der Bauernhof, der hat alle Tiere gleichzeitig. Also gerade wieder so ein Buch geschenkt bekommen. Da wohnen die Hühner, und da gibt es noch Ponyreiten, und da gibt es eine Muttersau mit ihren Ferkeln. Und ich so, das gibt's gar nicht, außer irgend vielleicht im
Richtiger Ort.
Zoo, ja,
Genau,
oder
ja.
auf dem vielleicht bei dem Streichelbauernhof, der noch Ferienwohnungen hat, aber sonst gibt's das nicht. Und man
Ja,
hat immer
das
das
stimmt.
Gefühl, man hat eigentlich nur entweder Blackbox Biofleisch, keine Ahnung, was das wirklich bedeutet für das Tierwohl. Und, oh Gott, dann gibt es diese Riesenanlagen, und da gibt es diese Mastbetriebe, und dann gibt es da Skandale, und das ist so der Gegenentwurf. Aber deshalb fand ich das so beeindruckend, einfach auch einmal zu sehen. Es gibt ein Ideal. Es gibt tatsächlich ja eine Welt, in der wirklich versucht wird, von allen Seiten einen optimalen Prozess, wie du ihn auch beschreibst, umzusetzen. Und ich habe tatsächlich auf meiner Leseliste, also wenn hier die Baustelle vorbei ist, dann sortiere ich mein Bücherregal, weil ich suche jetzt in meinen Bücherkisten und Stapeln von Jonathan Safran Foer Tiere essen nochmal, was ja schon uralt ist, wo er sich damit auseinandergesetzt hat, wo ich sofort dran denken musste, weil da ging es auch nicht nur darum, kein Fleisch zu essen, sondern eben auch, wenn wir Fleisch essen, wie essen wir Fleisch? Und das ist ja der interessante Punkt daran.
Ja, total. Also ich bin voll bei dir mit dem ganz anderen Gefühl beim Verarbeiten auch oder beim Kochen. Mir ging es ganz lang genauso, dass ich gesagt habe, boah, ich kaufe jetzt einfach kein Fleisch, wenn ich einfach nur, also erstens nur für mich, so nee. Also natürlich, keine Ahnung, also ein Ei machen ist eine andere Geschichte, das ist irgendwie nochmal easy. Aber ich verstehe es total und spannenderweise habe ich auch zum Beispiel, wir haben einmal bei einer Kochproduktion oder mit einer Foodstylistin, mit der ich lange gearbeitet habe, haben wir irgendwann gesagt, okay, du musst ja immer auf die Kosten gucken, was du ausgibst, wie viel du halt für Requisite hast, wie viel du für Foodkosten hast und so weiter. Und wir haben gesagt, okay, wir schaffen es einfach nicht alles Bio zu kaufen. Was legen wir für uns als Regel fest, was okay ist? Und dann haben wir gesagt, ja, nee, also Fleisch muss schon irgendwie ordentlich sein. Es muss nicht das Siegel haben, weil es ist ja auch manchmal so ganz schwammig, wo das jetzt, was das jetzt genau heißt. Ich weiß auch von vielen Bauern, die ultra coole Arbeit machen und die halt sich das Siegel einfach nicht leisten können, weil sie einfach, es ist ja mit Kosten verbunden, sich so ein Siegel zu holen. Und die geben das lieber dann für was anderes aus, was vielleicht mehr Sinn macht. Genau, aber wir haben halt gesagt, bei Fleisch und also bei tierischen Produkten, vor allem bei Fleisch gucken wir, dass das ordentlich ist. Bei Gemüse kann es auch mal Lidl sein. Ist okay. Also, und dann hat man auch nicht so den Ekel, finde ich, davor, wie wenn du jetzt so ein totales Massentierhaltungs-Ultra-Billo Hühnchenbrustpaket hast. Ich finde, mittlerweile ekelt mich das richtig. Also das ist, glaube ich, echt nochmal so eine, weil du halt, also eben, weil ich mich damit beschäftigt habe und halt eine Vorstellung habe oder weiß, wie das halt produziert wird. Produziert ist ja auch schon das Wort, was eigentlich müsste ja Aufzucht sein oder halt irgendwie Tierhaltung und nicht Produktion. Genau. Und ja, also ich glaube, in jedem Fall ist ja eine Entscheidung erst dann eine Entscheidung, wenn sie halt fundiert ist und man sich halt informiert hat irgendwie oder sich halt irgendwie mit den Pros und Kontras irgendwie auseinandergesetzt hat. Und das war ja eben mein Gedanke. Das Weggucken ist, glaube ich, das Falscheste, aber das war halt, ist schade. Also man kann sich ja, man hat ja Zugang zu Informationen. Aber ja, also zu dem Thema, nee, hat man schon, aber man muss sich halt schon irgendwie ein bisschen drum bemühen. Also ja, vielleicht.
Aber ich kann total
Ja.
deine Neugier verstehen. Also dieses dann dahinter schauen wollen und dann praktisch noch einen Schritt weiter zu gehen und eben nicht nur zu schauen, was man daraus herstellen kann, was man, wie man das umsetzen kann in Gerichten, in Rezepten, sondern eben dann auch zu schauen, wo kommt es her und dann nochmal tiefer zu graben und zu schauen, wie sind alle Schritte dazwischen? Das hat mich total fasziniert, auch an dieser Ausstellung. Ich musste da auch spontan an so, es gibt manchmal so Journalisten, die manchmal so Experimente machen, so, ich schlachte ein Huhn und dann will ich mal rausfinden, ob ich das dann auch essen kann. Und ich erinnere mich an irgendeinen Artikel mal, da hat der Journalist dann das Huhn einfrieren müssen erstmal. Also es war zu
Okay.
nah für ihn, er hat es
Ja.
selbst geschlachtet und gerupft und ausgenommen und es war in dem Moment, war es für ihn zu nah. Und er hat dann erstmal Abstand wiederfinden müssen zu
Okay.
diesem einen Huhn, das er geschlachtet hat. Und er hat es eingefroren und irgendwann ging es dann. Dann hat es wieder so eine Anonymität praktisch bekommen, also vom Tier hin zu einem Stück Fleisch, dass er damit wieder klarkam. Das fand ich sehr interessant.
Ja, stimmt, aber es kann ich mir super, super gut vorstellen. Also, ich würde zum Beispiel nie sagen, ich versuche jetzt mal selber was zu schlachten, weil ich halt glaube, man muss das irgendwie. Also es würde gut in die Hose gehen, glaube ich, weil ich einfach nicht diese. Ich glaube, es ist eine von diesen Sachen, wo man wirklich wissen muss, was man tut und dezidiert sein muss. Und sobald du irgendwie zögerst, ist es nicht gut fürs Tier nicht. Ja, fürs Tier vor allem nicht und dann für alles, was danach passiert, genau. Und deswegen, aber ja, kann ich mir total gut vorstellen, dass es dann einmal erstmal so, ja, vielleicht erstmal dieses, oh Gott, was habe ich jetzt eigentlich gemacht, Gedanke irgendwie da ist. Ja.
Hast du dich schon immer so für Essen interessiert? Also wie bist du zur Food-Fotografie gekommen, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Job. Ich möchte Bilder von Essen machen.
Ja, das ist eine sehr lustige und auch schöne Geschichte. Ich habe nämlich eigentlich gar nicht, also ich habe mich schon immer für Essen interessiert und auch, also ich habe auch immer super gerne gekocht. Ich habe vor allem sehr gerne gebacken oder tue es immer noch. Ich habe aber nie gerne fotografiert. Also ich habe schon lange oder schon immer irgendwie gezeichnet, gemalt, gebastelt, alles Kreative, was man sich vorstellen kann. Ich wollte aber nie fotografieren. Und dann, witzigerweise ist meine Mutter, sowohl meine Mutter als auch mein Opa waren beides leidenschaftliche Fotografen, also Hobbyfotografen. Also ihr Vater auch. Und ich habe immer gesagt, so, nee, ich will das nicht. Und die Mama nervt immer so mit ihren Familienfotos und das ist ultra ätzend. Alle müssen stehen bleiben und grinsen. Das will ich nicht. Und dann hat es aber irgendwie seinen Lauf genommen, dadurch, dass ich irgendwann als Plan B nach meinem Studium, also ich habe Journalismus studiert, dann habe ich noch einen Master gemacht in Kommunikation für Kulturerbe, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt schreiben kann oder nicht. Also es war so dieses, ich weiß gar nicht wirklich, was ich kann und wozu ich jetzt, bin ich jetzt für die Arbeitswelt bereit oder nein? Und dann habe ich halt gesagt, okay, mein Plan B könnte ja sein, dass ich ein kleines Catering mache. Und dann habe ich halt, weil ich doch ein sehr visueller Mensch bin, irgendwie gedacht, ich muss ja irgendwie zeigen, was ich anbieten kann. Und deswegen habe ich angefangen, meine kleinen Pastries zu fotografieren mit so einer Schreibtischlampe und so einer kleinen Kompaktkamera. Also wirklich schlecht. Ich habe es aber irgendwie trotzdem auf Facebook, glaube ich, geteilt oder sowas. Und dann hat irgendwann eine Freundin von mir, die Journalistin ist, hat mir einen Link geschickt und gesagt, so, hey, guck mal, es gibt ein Food-Fotografie-Festival in Spanien. Ich habe damals in Spanien gewohnt, also es war so eine Zwischenphase, wo ich in Spanien war. Die machen das gleiche wie du. Also, ja, ich habe halt, genau, guck dir das doch mal an. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe eh Zeit und irgendwie, es war nicht ganz in der Nähe, aber es war so, okay, ich bin schon im gleichen Land. Dann bin ich da hingefahren, hat ein deutscher Fotograf veranstaltet, der Günther Bär, der aber in Spanien lebt. Und genau, und dann bin ich hin und habe mir diese Ausstellung geschaut und war total geflasht von diesen krassen Kunstwerken, die da an der Wand hingen. Also es war wirklich von, einige Sachen waren fast gar nicht erkennbar Essen, sondern irgendwie Formen und Texturen und Farben, also ganz abgefahren bis hin zu Stillleben, krasses nordisches Licht, also ganz, ganz, ganz tolle Stillleben. Und ich war einfach total beeindruckt und ich habe wirklich gedacht, wenn ich nochmal einen Job lernen würde, dann würde ich das lernen. Aber es ist ja schon viel zu spät. Habe ich gedacht, nee, nee, Moment.
Wie
Und dann
alt
habe ich
warst
noch
du
hier,
da?
ich war da 26, 25, irgendwie so. Also eigentlich überhaupt nicht zu spät, aber ich habe gedacht, so, ich habe jetzt schon zwei Studien hinter mir. Also, das heißt, also ja, zwei Ideen verworfen, jetzt kann ja nicht noch einer kommen. Und dann habe ich halt trotzdem bei diesem Festival den Gründer, den Veranstalter, also den Günther Bär, habe ich dann gesucht und habe, ich würde mich heutzutage nie wieder sowas trauen. Also ich weiß gar nicht, was da in mich gefahren war. Ich so, ich muss den jetzt finden, möchte ich dahin. Und habe irgendwie an den gesagt, ja, ich würde das gerne lernen. Also wenn Sie meine Assistentin braucht. Und dann hat er so gemeint, so, ja, was können Sie denn? Hatte noch nie, also ich hatte vielleicht mal so eine Kamera, so eine Wegwerfkamera mal gehabt, so für einen Schulausflug. Also ich hatte noch nie wirklich fotografiert irgendwas. Und dann meinte er zu mir, ja, was kannst du denn? Und ich so, ja, nichts. Aber ich lerne schnell. Und dann hat er halt ohne Scheiß gesagt, ich melde mich dann bei dir. Und hat sich dann auch gemeldet. Also es ist echt so schön von ihm gewesen. Das habe ich ihm Jahre später dann erzählt, er wusste es gar nicht mehr, aber das weiß ich immer noch. Er hat dann geschrieben und gemeint, also wenn ich nach Barcelona kommen kann, könnte ich Praktikum machen bei ihm, aber ich müsste mir halt meine Unterkunft alles selber bezahlen, das wäre halt unbezahlt. Und es ging halt damals nicht. Also ich konnte nicht nochmal meinen Eltern sagen, hey, ich würde gerne was Neues studieren, ich muss jetzt mal in Barcelona wohnen, 2 Jahre lang. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, das geht leider nicht, aber vielen Dank. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwie weitergeübt und dann hat sich das irgendwie so, ja, ich habe, glaube ich, echt in jeder freien Minute halt irgendwelche Sachen mir halt hingestellt und Fotos davon gemacht. Und, nee, genau, ich muss noch sagen, ich habe bei diesem Festival auch einen Anfänger-Workshop mitgemacht von irgendwie 2 Stunden, wo einem so ein bisschen die ganzen Basics beigebracht wurden. Also ja, hier mit Tageslicht und was musst du einstellen bei deiner kleinen Kamera und so weiter. Und dann habe ich halt wirklich mit so einer kleinen Kompakt Olympus oder irgendwie sowas meine ersten Bilder gemacht. Ja.
Also hat
Genau.
dich dein Job hat dich sozusagen gefunden.
Ja,
Der hat dich
total.
gejagt und der hat dich gefunden.
Ja, und es war auch immer wieder dann danach, eigentlich waren es immer wieder Zufälle, die gemacht haben, dass ich halt auch wirklich an Jobs gekommen bin. Also ich höre ja, oder keine Ahnung, ich denke mal, dass es jetzt nicht so ist, dass man sagt, ich bin jetzt Fotograf und dann kommen die Aufträge. Also ich habe aber halt irgendwie immer andere Sachen gemacht. Also ich bin dann irgendwann nach Deutschland gezogen, nach München, habe dann erstmal, hatte immer noch meine Idee mit meinem Catering, deswegen habe ich gesagt, okay, dann arbeite ich halt für ein Catering, um zu gucken, wie es ist. Habe dann gekellnert ein Jahr lang. Und dann habe ich irgendwie für dieses Catering irgendwann ein paar Bilder gemacht. Aber weil die halt mitbekommen haben, ich mache das so ein bisschen. Die waren schon ein bisschen besser als die davor, aber die waren immer noch schlecht. Aber genau, dann habe ich eine Agentur gefunden, wo ich dann Medienarbeit machen konnte, also ein bisschen Blogbetreuung und wieder ein bisschen das Thema Journalismus und Kulturerbe vereinen konnte. Und die Agentur hat aber auch Foodkunden. Das heißt, ich habe dann da auch für diese Bistros dann Bilder gemacht. Und dann hat sich das so ein bisschen, dann habe ich so ein bisschen gecheckt, ah krass, ich kann wirklich damit arbeiten. Also das geht. Ich habe jetzt schon ein Shooting gemacht so. Und dann war irgendwann dieses Festival wieder, dieses Food-Fotografie-Festival. Und dann bin ich halt hingefahren nochmal, diesmal als Fotografin, sage ich mal, oder als angehende Fotografin. Und dann habe ich im Fahrstuhl den damaligen Artdirektor vom Feinschmecker kennengelernt, ohne zu wissen, dass er es ist, den Peter Steiner. Hab irgendeinen Schrott gelabert, hab wirklich irgend so einen Quatsch. Und dann hat er sich aber nicht gemerkt und mochte mich total und hat mich halt gesucht, dass ich ihm meine Arbeit zeigen kann. Und ich hatte ja, also ich hatte so ein Tablet mit so 10 Bildern drauf, die so okay waren. Und der hat mir dann echt einen Job gegeben. Und dann hat der hat mir einen Auftrag gegeben. Ich glaube, dass er wusste, dass er ein Cover braucht. Und dann hat er mein Bild auf das Feinschmecker-Cover gepackt. Und ich habe gerade mal seit 2 Jahren irgendwie, seit 3 Jahren, also lauter so verrückte Sachen haben halt gemacht, dass ich dann halt arbeiten konnte. Und dann dachte ich mir, ja, cool. Also natürlich habe ich immer wieder Momente, wo ich denke, oder mittlerweile weniger, aber ich hatte echt oft Momente, wo ich echt Schiss hatte, dass ich es verkacke. Also dass ich halt einfach jetzt zu einem Job gehe und einfach nicht weiß, was ich tun soll. Oder irgendwas halt nicht passt. Und ich habe es noch nie. Also wenn du halt eine Ausbildung gemacht hast, dann hast du das Gefühl, was passieren könnte, weiß ich schon. Und wenn du halt irgendwas einfach so hoppla dir selber beigebracht hast, weißt du ja nie, ob jetzt irgendwas, keine Ahnung, passiert, was du halt nicht vorhersehen konntest. Aber es hat irgendwie immer, es ist nie was richtig grob in die Hose gegangen. Das war, glaube ich, ganz gut. Genau, ja.
Großartig. Also entweder habe ich dein Händchen, immer GesprächspartnerInnen zu finden, die solche wunderbaren Geschichten erzählen, oder die Foodbranche ist ein Bereich, wo wirklich die interessantesten Lebensgeschichten und
Ja, es
Wege
sind coole Leute
sich
unterwegs.
abbilden, weil es ist wirklich jedes Mal so spannend. Darum liebe ich diese Frage, wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst? Weil, also deine ist jetzt aber definitiv unter meinen Top 3. Sofort
Ja.
hochgeschnellt. Die ist ja großartig.
Ja.
Vor allem von der Person, die sagt, nee, also wenn ich eine Sache auf keinen Fall machen möchte, dann ist es fotografieren, Leute. Fotografieren mache ich auf keinen Fall.
Ja,
Das ist ja
total.
furchtbar. Und dann, nee, das ist wirklich, das ist eine
Ja.
großartige Geschichte.
Ja, ach so, und dann kommt noch die Corona-Geschichte. Das sage ich eigentlich immer so. Ich bin halt lieber bescheiden als Mensch, aber ich habe dann bei dem gleichen Food-Foto-Festival dann bei der darauf folgenden Ausgabe, also erstmal war ich da, dann war ich nochmal da und das Mal danach habe ich sogar noch den Preis gewonnen für die beste Food-Reportage. Und dann war ich so, wow, okay, genau. Und dann gab es es nicht mehr. Also seitdem ist es nicht mehr vorgekommen, dass es organisiert wurde, genau. Aber das war natürlich total krass, weil ich halt dachte, okay, heftig, dass das irgendwie ja so den Kreis dann so schließt. Genau. Aber ja, es stimmt, was du sagst. Ich glaube, dass in der Foodbranche oder in dieser ganzen, ich bewege mich ja wirklich viel mehr in dieser ganzen Kochbuch- und Kochmagazin Sphäre und Produzenten auch sind einfach total coole Leute unterwegs. Also ich glaube, dass da, ich glaube, wer mit Essen irgendwas macht, ist einfach ein guter Mensch und genau. Und meistens macht es auch total Spaß, genau. Deswegen, ja, glaube ich dir, dass du immer sehr, sehr coole Gesprächspartner hast und dass es auf jeden Fall immer Gesprächsstoff gibt. Ja.
Weißt du noch, worüber die Food-Dokumentation war, mit der du gewonnen hast?
Ja, das war über die Verbindung zwischen Essen und Spiritualität auf der Insel von Bali. Also ich war, es ist dann auch ein Kochbuch geworden, Bali, Essen mit den Göttern. Und zwar war ich mit Antje de Vries, das ist eine sehr gute Freundin von mir, Kochbuchautorin, Gastroberaterin, ganz umtriebige und coole Frau. Mit der war ich auf Bali. Also auch die Antje habe ich über den Feinschmecker kennengelernt. Wir haben zusammen eine Weihnachtsstrecke geshootet und es war irgendwie asiatisches Weihnachten, also irgendwie 6 asiatische Länder und dann halt Weihnachtsgerichte dazu. Und wir haben uns super gut verstanden und sie hat so ziemlich ab sofort angefangen von Bali zu schwärmen, weil sie da immer wieder unterwegs gewesen war, weil sie einen Beratungskunden auf Bali hatte. Und sie hat gesagt, das ist so abgefahren, was die bei ihren ganzen Zeremonien mit dem Essen machen. Also die zum Beispiel, die machen Opfergaben an die Götter, stellen es auf das Altar, dieses Körbchen mit dem Essen. Aber weil dieser Gottesdienst halt irgendwie 8 Stunden dauert, holen sie sich das Körbchen auch wieder und snacken dann daraus. Also nur so Sachen oder keine Ahnung. Dass das kleine Baby, wenn es irgendwie so und so viele Wochen alt ist, zum ersten Mal den Boden berühren darf, weil die bösen Geister sonst die Seele des Kindes einnehmen, wenn es vorher auf den Boden kommt. Also so eine ganz, ganz abgefahrene Mischung zwischen Religion, Aberglaube, schwarze Magie, das ist irgendwie alles so eine ganz besondere Gedankenwelt. Und Essen ist immer bei diesen ganzen Ritualen ganz krass damit verbunden. Also es ist ja eigentlich in allen Religionen. Aber ich glaube, die Verbindung ist halt deswegen so spannend, weil du halt eine ganz andere Denkweise hast, was Glaubenssätze angeht. Und du hast halt diese ganz anderen Gerichte, die wir halt überhaupt nicht kennen. Und davon war sie so fasziniert und hat davon erzählt. Und ich habe dann gesagt, so, boah, eigentlich müsste man da echt hingehen und das dokumentieren. Und dann haben wir halt gesagt, okay, lass es halt machen. Und dann sind wir 3 Wochen auf Bali gewesen oder 3,5, irgendwie so. Dazu muss ich sagen, Antje hatte schon sehr viele Kontakte, weil sie schon mehrmals da gewesen war. Das heißt, wir haben dann Familien und Gemeinschaften gefunden, wo wir halt dann bei den ganzen Zeremonien teilnehmen konnten. Genau, und haben halt diese Momente dokumentiert. Und so ein bisschen immer mit dem Gedanken, okay, das ist jetzt nicht so lebt man auf Bali, also ethnografisch korrekte Darstellung, sondern das ist unser Tagebuch von dieser Reise. Also ohne den Anspruch, dass es irgendeine Vollständigkeit hat. Genau. Und dann habe ich erst diesen Preis gewonnen mit, ich glaube, 20 Bilder aus der Serie, habe ich einfach ausgedruckt und hingeschickt. Also es war echt einfach, ich versuch's mal, war so der Gedanke. Und danach haben wir dann noch bei Südwest das Buch rausbringen dürfen. Also haben wir dann die Rezepte und die Erzählungen eigentlich erst nachher dann aufgeschrieben. Und genau, und mit der Serie war das. Genau. Und jetzt kommt eine neue Auflage von dem Buch mit einem ganz leicht anderen Cover, einfach weil sich sehr, also sehr schade, aber die erste Auflage hat sich echt nicht gut verkauft und deswegen versuchen wir, dass das irgendwie nochmal unter die Leute kommt, weil also ich finde, das ist, oder auch viele Leute, die sich das angucken, sagen so, boah, voll das schöne Buch. Natürlich, okay, tolle Bilder. Ich habe jetzt die Bestätigung, dass nicht nur ich die Bilder toll fand, aber auch die Rezepte sind mega cool. Und ich glaube auch, wenn man jetzt vorhat, nach Bali zu reisen und so ein bisschen so eine Idee haben will von dem, was jetzt nicht unbedingt der Durchschnittstouri mitbekommt, sondern so ein bisschen mehr so, was die eigentliche Kultur eigentlich dort ist, dann ist es, glaube ich, auch ein cooles Einstiegsbuch, sage ich mal. Ja, deswegen Werbung für das Bali-Buch. Das ist auf jeden Fall ein Lieblingsprojekt und ich war immer ein bisschen, dass es noch nicht so gut unter die Leute gekommen ist. Ja, aber man
Jetzt,
weiß es immer mit Büchern.
ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes und habe dazu direkt eine Frage. Du hast ja das auch studiert, Kulturgeschichte, richtig? Oder wie war der genaue Titel deines
Nee,
Studiums?
der Titel war eigentlich Kommunikation für Kulturerbe. Also eigentlich, der Gedanke war damals, dass ich Ausstellungsdesignerin werden möchte, also Ausstellungen gestalten. Aber es ging im Allgemeinen ging es darum, wie du halt Kultur gut vermittelst. Also eigentlich über neue Medien, also keine Ahnung, Apps, irgendwelche interaktiven Workstations in Museen, aber auch Webseiten, aber auch Podcasts und so weiter. Also wie man Kultur praktisch zugänglicher machen kann. Und das ist ja ein bisschen das, dass man es halt eigentlich diese Barriere runterbrechen muss. Oh Gott, ich weiß nichts und deswegen nähere ich mich dem nicht, indem man dem Neuling oder dem Leser oder dem Besucher halt so kleine Bits and Pieces gibt, die ihn catchen und dann hat er so einen Einstieg. Also es ist, dass man diese Hürde einfach wegnimmt und sagt, hey, hier hast du, und das ist zum Beispiel, keine Ahnung, ein Künstler kann dir zugänglich gemacht werden, indem du sagst, hey, das ist ein Artwork, was besonders, weiß ich nicht, es gibt ja Künstler, die sind sehr konzeptionell und sehr schwierig zu verstehen. Es gibt manche, die sind irgendwie super leicht zugänglich, weil irgendwie, keine Ahnung, sie mit Kassenfarben arbeiten oder mit Texturen oder mit irgendwas, wo jeder irgendwie schnell einen Zugang zu hat. Und damit können zum Beispiel eine Kultureinrichtung arbeiten, um die Leute halt in ihre Ausstellung zu kriegen, indem sie das so ein bisschen nach vorne rutschen. Und das, so ähnlich kann man das, glaube ich, mit allen Inhalten machen, indem man sagt, das kleine Stückchen ist auf Universalsprache übersetzt irgendwie besonders leicht verdaulich und deswegen kommt es zuerst und dann sind Leute irgendwie intrigiert und haben Neugier weiterzugucken. Und es ist auch, glaube ich, immer wichtig, dass das nie belehrend kommt, sondern einfach so als Option, hey, du kannst dich weiter informieren über XY und dann kann es die Person natürlich selber entscheiden. Ich glaube, immer wenn man das Gefühl hat, man wird gezwungen, was zu lernen, hat man keinen Bock drauf. Deswegen, genau.
Das ist richtig, aber da schließt sich ja irgendwie der Kreis oder das schlägt ja eigentlich die Brücke genau zu diesem Projekt. Denn Bali ist ja einerseits ein, habe ich mir sagen lassen, ein traumschönes Urlaubsziel, aber da steckt ja auch noch eine Kultur und da sind ja Menschen, stecken ja auch dahinter. Und ich finde, Essen ist immer ein sehr guter Einstieg in eine andere Kultur. Und bei dir oder bei eurem Projekt war das ja sogar noch mehrdimensional. Es war ja Essen und Spiritualität. Und Leben. Denkst du, das kommt dir zugute, dass du diesen theoretischen Unterbau auch hast? Oder hast du das Gefühl, das funkt manchmal so mit rein? Also ich glaube auch, wenn man so schaut, wie Tiere zum Beispiel gehalten werden oder bei Hermannsdorfer zu dokumentieren, das ganze Umfeld dieses Hofs, da braucht man ja genau dieses Gefühl eigentlich. So, wo ist der Einstieg? Wo habe ich ein spannendes, leicht zugängliches Thema? Wo könnte ich jetzt meine Linse draufhalten und sagen, das kann die Tür sein, durch die du dir dieses Thema, dieses Food-Thema erschließen kannst.
Ja, total. Also ich glaube, das ist ein bisschen automatisch passiert. Also ich sehe ja immer Gerichte wie so eine Spitze von einem Eisberg. Also das Gericht ist ja eigentlich das Ende und die ganze riesige Geschichte, die drunter ist, das ist ja die wir nie sehen. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die. Ich spüre da schon ein bisschen die Verpflichtung, sage ich mal, moralisch, dass ich diese Geschichte auch, wenn es da, wo es geht, irgendwie reinquetschen möchte. Also auch wenn ich einen Auftrag habe, denke ich immer, okay, wir müssen aber auch den Rest der Geschichte erzählen können, nicht nur die Teller zeigen oder nicht nur die Produkte zeigen. Das wäre ein zu kleiner Teil von der Geschichte. Es ist auf jeden Fall der catchy Teil, also den, wo wir die Leute kriegen, aber eigentlich ist das nur der Einstieg und dann ist schon der Versuch immer da zu sagen, okay, guck mal, eigentlich ist das und das dahinter. Und weil es ja auch, wie du sagst, total der gute Einstieg ist, um eine neue Kultur oder ein neues, neuen Ort, eine neue Gemeinschaft irgendwie kennenzulernen. Also ich habe das auch letztes Jahr total klar gesehen. Ich bin halb Italienerin, ich esse mein Leben lang super gerne Pizza. Ich habe auch, ich werde immer sagen, mein Lieblingsessen ist Pizza und meine letzte Mahlzeit in meinem Leben sollte Pizza sein. Und ich habe letztes Jahr ein Buch mitgeschrieben. Also ich habe auch die Texte dazu verfasst und habe den ganzen historischen und ich sag mal soziokulturellen Hintergrund zur Geschichte von Pizza Napoletana recherchiert und geschrieben. Und habe da erst gemerkt, krass, es ist eigentlich wirklich wie so ein, ja, wie so ein Symbolbild für Denkensweise. Dann haben wir noch irgendwie Redensarten ins Buch mit reingepackt, weil das irgendwie alles so sich dann miteinander so verwoben hat und so einen schönen Gesamtsinn ergeben hat, dass du halt das Gefühl hast, okay, dieses Gericht ist eigentlich so die Flagge von so sind wir. Und du kannst es eigentlich super schön darüber dann vermitteln. Und eigentlich ist das Buch über Pizza, aber eigentlich lernst du super viel über Neapel und seine Leute und seine Art, wie man lebt, wie man denkt, wenn man dort herkommt irgendwie. Und das war so der Gedanke, dass du eigentlich ein Buch über Pizza kaufen willst, aber viel mehr dann noch lernst, wenn du möchtest. Genau. Aber du lernst doch, wie man Pizza macht. Das ist auch sehr cool. Genau.
Ist auch gar nicht so einfach. Also Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, ich habe im Lockdown mal 3 Tage Pizzateig gemacht, mit sehr vielen YouTube-Videos dann gelernt, wie man die Pizza formt. Es ist komplex. Menschen verbringen sehr viel Zeit damit. Und im Moment beobachte ich sehr stark, dass, glaube ich, der Absatz von Zuhause-Öfen muss gerade irgendwie gigantisch nach oben schnallen. Oder ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, alle haben einen. Und damit müssten eigentlich auch alle dein Buch haben.
Das hoffen wir sehr. ja, nee, stimmt. Also ich habe auch tatsächlich war ich dann nicht für die Rezepte verantwortlich, war ich da immer noch, also ich muss da echt immer noch sehr viel üben. Bin immer noch Greenhorn, was das Pizza machen angeht. Da hat der Domenico Gentile, mein Co-Autor, oder ich war seine Co-Autorin, oder wir sind beide Autoren. Ich weiß nicht genau, wie die Hierarchie benannt wird. Aber der hat sich auch echt reingefuchst. Also der war schon ultra gut, der ist dann noch tausendmal besser geworden. Einfach weil, ich glaube, wenn du dann nochmal ein Rezept irgendwie entwickeln musst, was für Leute halt wirklich gelingsicher ist, machst du, glaube ich, einfach unfassbar viele Pizzen und irgendwann bist du halt der Master. Und dahin muss ich noch kommen. Also ja. Aber ja, ich erlebe das auch, dass viele, viele in meinem Umfeld in diesen Pizzawahn verfallen sind. Ich habe auch immer schön mit Tipps versorgt oder mit hier, mein Buch. Möchtest du? Genau. Ja.
Das heißt aber, wenn man dich einlädt, ein Projekt mitzugestalten, dann ist es möglich, dass du sagst, ich mache hier nicht nur die Fotos, sondern ich habe auch sehr, sehr viele weitere Ideen, die in das Buch einfließen sollten. Oder
Nee, also
versuchst du das
nee.
dann auch durch
Oh
die,
Gott,
oder
das klingt ja
versuchst
voll
du das
nervig.
dann, nein, ich finde
Nee.
gar nicht, aber versuchst du das dann, kann man das dann auch alles manchmal in diese Bilder einfach umsetzen, dass man sagt, so wie ich das Bild gestalte, erzählt einfach mehr als nur, so soll das dann hinterher aussehen oder so kann das aussehen, wenn du diesem Rezept folgst. Aber ich versuche vielleicht noch durch die Zutaten, die ich mit ins Bild lege oder durch bestimmte Bildkomposition, dass ich sage, ich versuche noch ein bisschen mehr von diesem Eisberg dann zu zeigen.
Also nicht unbedingt. Also es ist, glaube ich, unterschiedlich. Also es kommt auch total aufs Projekt drauf an. Also bei dem Pizzabuch und bei Bali war es ja wirklich so, dass ich von Anfang an als Autorin dabei war. Also da hat man noch, natürlich nochmal einen anderen Spielraum oder da bin ich ja offiziell sozusagen auch für Inhalte zuständig. Was auch neu ist, weil ich war eigentlich die ganze Zeit davor, habe ich ja wirklich nur fotografiert und nichts geschrieben. Und nee, aber es ist schon immer mehr so, dass ich das Glück habe, sage ich mal, immer in Teams zu arbeiten, die sehr offen sind, also wo jeder seinen Input geben darf. Auch der Autor kann super gerne sagen, ob das Bild jetzt schön ist oder nicht, oder ob das jetzt, also ich finde, dass man sich. Jeder hat ja einen frischen Blick auf alles. Also wenn mir der Autor, die Autorin des Buchs sagt, hey, für die Bilder habe ich mir überlegt, können wir so und so machen, das bin ich total dankbar, weil der ja sich total gut mit Materie auskennt und mir auf jeden Fall was als Input gibt, woran ich wahrscheinlich nicht gedacht habe, weil ich einfach so in meinem Tunnel bin. Und genau so ist es immer wieder passiert, dass ich vielleicht gesagt habe, hey, ich habe mir jetzt die Texte durchgelesen. Also wenn ich die Texte bekomme, dass ich aber. Also oft finde ich es gut auch, dass ich halt schon einen Überblick bekomme über das komplette Buch. Und dann kann ich vielleicht sagen, hey, mir ist aufgefallen, eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn wir das und das erklären würden. Und dann ist man so automatisch so ein bisschen in allen Bereichen so ein bisschen mit drin. Natürlich ist immer noch mein Aufgabenbereich ein Aufgabenbereich. Also ich kann nicht sagen, jetzt mach ich die Bilder. Tschüss. Aber ja, und man spürt es ja auch. Also man merkt ja auch, wo es jetzt gut passt, dass man jetzt irgendwie sich auch mehr einbringt und wo man sagt, okay, das ist jetzt mein Auftrag ist die Bilder machen, die mache ich, alles gut. Ich halte meine Klappe. Genau, und ich gibt's auch und das
Super.
ist auch okay. Also ja, genau. Und jetzt wollte ich noch was erzählen. Genau, zum Beispiel, was total schön war, wieder um den Bogen zu schlagen zum Hühnerkochbuch, was ja in Böblingen zum Teil ausgestellt war. Da war es sehr schön, dass der Autor, also es gibt drei Autoren. Ingmar Jaschok ist der Autor der ganzen Texte übers Huhn, weil er selber auch aus einer Hühnerzüchterfamilie kommt. Und dann gibt es noch zwei Köche, die Rezepte geschrieben haben, Vincent Fricke und Sebastian Junge. Und der Ingmar hat irgendwann in meiner ganzen Brainstorm-Phase, wie mache ich die Bildsprache, hat er so erwähnt, ja, ach guck mal, das sind ja genau die Farben von den Hühnerfedern, also von Federkleid von Hühnern, nämlich dunkelbraun, cremefarben und irgendwie dieses Karamell. Und ich so, ja, krass, voll gut. Und dann habe ich halt wirklich geguckt, dass durch das ganze Rezept, also wir haben einen Rezeptteil, wir haben einen Theorieteil, also wir haben, aber dass der ganze Rezept-Stilllebenteil praktisch in dieser Farbwelt passiert. Und das war voll der coole Input, weil normalerweise zerbricht sie dir das Hirn so, ja, wir müssen es cool machen, aber anders. Aber irgendwie wurde schon alles gemacht und ne, und Holz gibt es eh schon so viel. Und das war irgendwie ein guter roter Faden, wo ich dann wusste, ja, das stimmt, das macht Sinn. Es hält irgendwie alles zusammen und ja. Und dann habe ich das irgendwie super dankbar angenommen und es hat auch super gut funktioniert. Ja. So als
Großartig.
Beispiel von Input, den man so kriegen kann. Ja.
Aber das heißt, du schaust immer eher, was für Projekte so auf dich zukommen, oder hast du auch immer so ein paar Projekte in der Schublade, wo du sagst, das wäre ein Traum. Jetzt wäre der Moment, Vivi, wo du sagen könntest, also wenn jemand mit mir mal sowas machen möchte, da hätte ich ja schon immer Lust drauf und würde sofort mitkommen.
Also prinzipiell alles, was irgendwie mit Reisen verbunden ist, jederzeit total gerne. So, lass nach, keine Ahnung. Also ich habe schon echt lange Bock, und es ist auch immer wieder im Gespräch mit der Antje, mit der ich auf Bali war, dass wir mal in den ganz kalten Norden in Richtung Gewässer gehen, also irgendwie auf ein Fischerboot oder halt irgendwie arktisches Fischen zwischen Eisbergen, irgendwie sowas. Das ist so, das schwirrt so rum. Ich glaube, es wird nicht so einfach sein, das einfach mal zu machen oder einfach mal so auf so ein Boot zu hopsen und zu sagen, hey, wir machen jetzt die Bilder für euch, mit euch, ihr Seemänner bei minus 30 Grad. Aber das war so ein Ding, wo wir halt immer wieder davon träumen und vielleicht passiert es irgendwann. Nee, also es ist in letzter Zeit so ein kleiner Traum wahr geworden, das ist eigentlich auch sehr, sehr, sehr neu. Und zwar habe ich jetzt, wie soll ich das denn sagen? Ich glaube, ich habe erfolgreich ein Buch gepitcht und bin super stolz darauf, weil ich nämlich, oh, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon schon sagen darf, aber mein Lebensgefährte, der Josh Flatow, ist ja Koch und ich wollte ja schon ganz lange mit ihm arbeiten, damit er war total genervt, dass ich am liebsten Kochbücher mit ihm machen möchte. Aber er hat ja noch so lange als Koch gearbeitet, deswegen ging es immer nicht. Und jetzt hat er halt erstmal in Küchen aufgehört und wir machen ein Buch zusammen zu einem sehr ungesunden Thema, was aber ein sehr cooles Thema ist. Und ich glaube, dass wir das visuell auch sehr, sehr lustig umsetzen können. Genau, also es geht so ein bisschen gegen diese ganzen clean und gesund und leicht Themen. Ich glaube, dass das wiederkommt, dass sich Leute auch ab und zu mal ungesund ernähren, aber halt mit viel Spaß. Und genau, und in diese Richtung geht's. Und da haben wir wirklich, sind wir so also ein Zweierteam, wir beide, und haben, glaube ich, vom Verlag, wo wir das machen, ziemlich freie Hand bekommen, was total geil ist. Also dafür, dass mich als Autorin noch kein Mensch kennt und ihn auch nicht. Und wir nur gesagt haben, Tok Tok, hallo, wir würden gerne ein Buch machen. Also natürlich war es ein bisschen mehr Gespräche als das. Ich war total geflasht, dass das irgendwie ging. Und das da legen wir jetzt. Ja, im Sommer geht's los. Genau. Ja, es ist schade,
Großartig.
weil ich nicht weiß, ob ich schon sagen darf, was es ist, aber vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht kündige ich es ja bald noch an. Auf mein
Großartig.
Leben. Genau. Also das ist, glaube ich, immer ganz cool, wenn man das irgendwie schafft. Also ich habe es ja immer wieder mit dem Thema Fleisch gehabt, dass ich irgendwie Themen immer wieder mitgepitcht oder gepitcht habe. Und dann hieß es immer so, ja, nee, Fleisch sitzt irgendwie rum und Also von den Verlagen her, dass sie einfach sagen, nee, das ist jetzt irgendwie, das Thema ist nicht mehr, verkauft sich nicht mehr. Also oft ist es so, dass man, wenn das Thema nicht gerade eh schon da ist, kriegt man als Antwort, ja, nee, das läuft gerade überhaupt nicht. Also nee, das ist irgendwie. Und bei dem war das so, okay, es ist ein Thema, was gerade überhaupt nicht da ist, aber ich glaube, dass es Bombe wird. Und dann haben die gesagt, ja, ist ganz lustig. Das ist ein Schweizer Verlag, ist der AT Verlag. Und die haben das dann lustig gefunden und dann machen das mit uns. Und das fand ich super. Ja, genau. Das ist immer schön. Oder immer schön, schön, dass das klappt manchmal. Genau.
Wir nehmen die Folge am Internationalen Frauentag auf und du hast mir gerade eine Brücke geschlagen und ein Thema hingeworfen, Fleisch als Thema. Ich habe kürzlich mal so einen Podcast gehört, da wurde die steile These aufgestellt, dass Fleischthemen Männerthemen seien.
Oh
Nachdem du
Gott.
dich viel mit Fleisch beschäftigst, bist du da eigentlich, bist du das Alien oder hast du das Gefühl, Fleischkochbücher kaufen nur Männer oder kaufen die nur Grillkochbücher oder was wäre da deine Einschätzung?
Ich glaube, es ist totaler Quatsch. Also ich glaube, ich finde es sehr schade, dass die ganze Bildsprache rund um Fleisch so männlich, männlich. Also wenn es eine Sexualisierung der Bildsprachen gibt, dann ist sie wahrscheinlich eher männlich, würde ich sagen. Aber ja, also es gibt sehr wenig Fleisch in Pastellfarben. Das ist natürlich sehr schade, weil es so viel Spaß machen würde und so eine wohlige Wohlfühl-Fleischwelt wäre und dieses ganze roughe und krasse Kontraste und schwarz und rostige Bleche, da haben wir, glaube ich, auch keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, mir geht es eher darum, dass halt, dass es so ultra einseitig dargestellt wird. Also es wird fast nur so gezeigt. Also die Beef hat irgendwie, ich weiß nicht, warum normale die Beef erwähnen, ich jetzt auch, aber die Beef hat irgendwie gesagt, so machen wir ab jetzt Fleisch und alle sind halt mitgegangen so. Und das finde ich halt so schade. Also wir haben schon beim Hühnerbuch, weil Hühnerfleisch ist nochmal anders als rotes Fleisch, würde ich jetzt sagen. Aber da haben wir ganz bewusst geguckt, dass das sanft wird und warm und irgendwie, dass es so eine schöne Küche sein soll, in der man da ist. Also man denkt ja immer so ein bisschen beim Kochbuch gestalten, wenn man bei jemandem zu Hause wäre, wo wäre man? Und wie würde es da aussehen? Und da haben wir gesagt, es muss eine schöne, gemütliche, so wie bei Oma in der Küche, wenn du sie besuchst. Fühlst dich wohl, Oma macht eine kleine Hühnersuppe für dich. So soll sich diese Bildwelt anfühlen. Also wenn ich, vielleicht ist das Hühnerkochbuch, was jetzt rauskommt, kommt im Frühling 25, nee, Bullshit, im Herbst 24 beim Ulmer Verlag raus. Vielleicht ist das das erste weibliche Fleischbuch. Oder visuell weibliche Fleischbuch, was es jemals geben wird. Also es ist jetzt nicht, ja, es muss ja auch nicht ins Klischee gehen, aber es ist vielleicht ein bisschen, ich würde eher sagen, sinnlicher. Es ist nicht so rough, sondern eher lieblich von der Stimmung her. Und ich finde, ja, ich finde, Essen allgemein ist halt einfach was total Sinnliches. Und es hat ja Nuancen. Und warum soll nicht Fleisch auch diese Nuancen haben?
Absolut. Vor allem, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die meisten Bücher in Deutschland werden von Frauen gekauft. Insofern finde ich mal ganz lustig, dass es dann nochmal so eine extra Bildsprache gibt, die Männer ansprechen soll, die wahrscheinlich so viel Kochbücher, die wahrscheinlich gar nicht
Ja.
kaufen, sondern
Ja.
eher so vielleicht einmal die Weber-Grillbibel und dann zum
Ja.
Geburtstag geschenkt bekommen haben und dann
Ja,
sagen,
ja.
Grillen, das mach nur ich.
Außerdem kann ich es schon, deswegen brauche ich das Buch gar nicht.
Ja, und die machen da auch
Alles
so,
gerne.
die machen so Shishi-Zeug in dem Weberbuch. Mein Mann hat zum Beispiel mal sich wirklich erfolgreich drauf geschafft, zu den Burger-Patties noch aus Spitzpaprika eine Salsa zu machen. Also erst die Spitzpaprika auf den Grill zu legen, eine Salsa zu machen und dann das Fleisch. Da hat er mich damals sehr beeindruckt und seitdem hat er es auch nie mehr gemacht.
So. Gut. Aber es hat funktioniert.
Aber ja, spannend, oder? Vielleicht lesen die auch nur die Beef und sonst nix. Oder vielleicht lesen sie die auch nur. Man weiß ja zum Beispiel, dass auch aus Kochbüchern ja nur drei Rezepte im Schnitt gekocht werden. Und ansonsten schauen sich alle eigentlich nur die Bilder an. Auch schade.
Ja. Ja. Nee, ich musste nur gerade daran denken, dass dass überhaupt dieses ganze Bildsprachenthema so. Ich glaube, es gibt kein Lebensmittel, bei dem eine Bildsprache so festgefahren ist, wie bei Fleisch. Vielleicht auch diese ganze Backwelt, die ist dann schon sehr, sehr lieblich.
Hm.
Das ist dann auch wieder so, könnte man das vielleicht einmal switchen, dass man die Kuchen in die Beef-Untergründe, was denn dieses schwarze, in diese Höhlenwelt reinstellt. Das ist ja immer ganz witzig, dass man das mal
Das ist
einfach einmal
lustig.
sieht.
Naturstein und Schieferplatten und da kleine
Ja,
Madeleines
ja.
drauf.
Aber dann so ganz krass beleuchtet, so richtig böse, mit ganz viel Kontrasten und alle
Ja.
Strukturen so richtig hochgepumpt.
Ja.
Ja, irgendwie so. Ja.
Das wär ziemlich lustig. Aber es wäre vielleicht der richtige Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Vielleicht könnte man einfach mal anfangen, die Themen genderneutral zu inszenieren, damit vielleicht auch der ein oder andere Mann sich mal rantraut an so einen Kuchen oder mehr Männer sich rantrauen an Kuchen. Ich denke, da gibt es schon tolle Bäcker, aber so der normale Hausmann
Ja.
zu Hause, der traut sich vielleicht gar nicht, weil er sagt, das ist so, auch von der Bildsprache schon so weiblich, dass ich sage, das ist vielleicht gar nichts für mich. Und umgekehrt, dass man vielleicht auch mal eine weibliche Grillbibel rausbringt, die sagt hier, das ist auch fein und man kann das auch anders darstellen. Ich fände das ganz interessant. Ein guter Ansatz eigentlich, weil es wäre ja schön, wenn sich alle für alles interessieren dürften. Also ich denke, das Interesse ist da. Also Kuchenesser gibt es ja beiderlei Geschlechts.
Das
Da
stimmt
wäre es
auf
ja
jeden Fall.
schön, wenn
Ja.
es Kuchenesser auch auf beiden Seiten gäbe,
Genau, wenn die Verteilung
Kuchenbäckerinnen.
auch beim Herstellen herrschen würde, das stimmt, ja. Was machst du eigentlich lieber, kochen oder backen?
Ach, du stellst ja Fragen. Ich würde sagen, mit Muße und dem entsprechenden Publikum backe ich wirklich sehr gerne. Ich hatte auch so eine ganz krasse Tortenphase. Auf keinen Fall Motivtorten. Aber ich liebe die Bücher von Linda Lomelino, der Schwedin, die auch so tolle Bilder macht. Und übrigens ist auch oft in Dunkel inszeniert, fällt mir
Ja,
gerade
das
auf.
stimmt. Ja.
Die wirklich ihre Kuchen sehr schön inszeniert. Und die macht ja auch diese 20 cm Form und dann aber hoch. Die sind dann nicht so groß. Also ich meine, wer braucht eine 25 cm Torte mit 4 Schichten? Das kann kein Mensch essen. Also insofern, das richtige Publikum gehört dazu. Und wie war der Spruch von Julia Child, dass man einen Kuchen braucht, dann ist eine Party, ansonsten ist es nur ein Meeting. Da bin ich absolut dabei. Ich liebe Kuchen.
Das stimmt.
Aber bei Backen ist es doch dann immer die Geschmacksrichtung süß meistens. Und ich liebe tatsächlich, mir neue Geschmackswelten zu erschließen und dabei eben auch andere Länder. Und da taste ich mich sehr vorsichtig vor, ja, aber wie gesagt, ich habe ja auch immer Angst, dass es schief geht. Und dann denke ich immer, es liegt an mir. Aber
Oh nein. Vielleicht liegt es auch
ich,
im Rezept. Ganz oft liegt es
ja,
auch im Rezept. Ja.
aber insofern hat Kochen da grundsätzlich mehr Nuancen, glaube ich, die man noch sein Leben lang für sich entschlüsseln kann und erschließen kann und auch Techniken, die man immer wieder einüben kann und Geschmacksrichtungen. Ich habe auch gerade so ein Buch an meinem Bett liegen, wo es für mich wirklich mehr darum geht, auch so die Komposition zu durchschauen sozusagen. Also dieses Textur und Geschmack, also was passt gut zusammen, süß, sauer, crunchy, soft. Das finde ich gerade total interessant. Vielleicht heißt es für mich auch, ich bin auf einem neuen Level angelangt. Das wäre ganz cool. Aber grundsätzlich heißt es bei mir zu Hause immer wieder, Mama, koch nicht so viel verrücktes Zeug. Kannst du auch einfach mal wieder was Gescheites kochen? Immerhin,
Okay.
ich habe den
Ja.
Horizont da erweitert. Das große Kind liebt asiatischen Rundkornreis mit irgendwas dazu. Das ist schon mal ein
Cool.
bisschen besser als nur Pommes. Also
Ja.
wir arbeiten dran.
Ja, auf jeden Fall. Voll gut. Hast du schon das Neue von Joshua Weissmann?
Nein, noch
Da geht es ja
nicht.
um Texturen. Das finde ich total geil, dass er da einfach sagt, mein roter Faden sind Texturen, weil es so viel, weiß ich nicht, ich finde, es macht so viel aus.
Ja.
Und ja,
Und
genau.
es ist auch
Ich
so ein
dachte, du
unterschätztes
sprichst
Thema.
davon.
Nee, 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 es ist ein anderes.
Okay.
Ich sag dir, wenn wir ausschalten, sage ich dir welches, weil
Okay.
vielleicht will ich dazu noch was machen, man weiß es nicht. Aber da, doch, ich finde es auch interessant, wie Leute sich dann nochmal dem Thema Essen auf eine andere Art und Weise nähern. Also es ist ja einmal, Techniken zu meistern und zu sagen, ich kann jetzt bestimmte Dinge kochen, einfach weil ich weiß, was Hitze macht und so, ja. Also, dass ich einfach das hinkriege. Und dann nochmal aber praktisch auf dem nächsten Level zu schauen, was möchte ich eigentlich auf meinem Teller haben? Also welche, was kickt mich eigentlich? Und da eben nicht nur zu sagen, es soll halt gut schmecken, sondern eben auch noch mal eine Überraschung oder das Interessante mit reinzubringen. Eben also kein cremiges Etwas zu essen, sondern eben da die verschiedenen anderen Dimensionen mit reinzukriegen. Wie ist es bei dir? Du sagst, du backst super gerne, hat kochen trotzdem oder ab jetzt nur noch Pizza? Wie ist das?
Nee, ich glaube, ich habe echt irgendwann letztes Jahr gesagt, okay, jetzt reicht langsam mit den Pizzen, weil ich hab wirklich eine Phase, also mit den Neapelreisen allem, das war dann wirklich irgendwann echt viel. Aber immer noch Lieblings. Also Soul Food ist immer, wenn es mal ein doofer Tag war, dann ist immer der Gedanke da, vielleicht wird Abend Pizza bestellen. Meistens verkneifen wir es uns, weil wir gerade so ein bisschen versuchen, uns mal eine kurze Zeit lang ein bisschen gesünder zu werden. Ja, es ist halt gesünder. Nicht, dass Pizza ungesund ist, aber einfach ein bisschen abends vielleicht was Leichteres. So, das ist gerade so ein bisschen das Vorhaben. Ich versuche auch gerade, ich habe dieses Faible für mein Feierabendbier, dass ich mir jeden Abend so ein Bierchen aufmache. Jetzt hole ich mir das alkoholfrei. Also, weil ich echt denke, so, okay, wenn es wirklich jeden Tag eins ist, vielleicht ist dann irgendwann ein Problem da. Also lieber, so gucke ich mal, ob es auch ohne geht. Und es geht auch ohne, deswegen ist gut. Genau. Aber jetzt, aber ich weiß es nicht. Also ich habe immer total gerne, also ich würde immer, sobald irgendwas Geburtstag anlasst, irgendwie so, bin ich immer Team Kuchen. Oder auch so kleine Geschichten, Mini-Gugelhüpfchen oder irgendwie so ein Zeug mache ich total gerne. Ich glaube, es geht eher darum, dass ich super gerne einen Plan habe. Also beim Backen hat man ja immer so das ganz genaue Prozedere und beim Kochen ist ja viel, ich brauche auch total wenig aus Kochbüchern, obwohl ich natürlich sehr viele habe. Genau, weil, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, beim Kochen müsste ich mehr intuitiv sein. Und da bin ich, glaube ich, nicht so gut drin. Oder, nee, es ist nicht so, dass ich nicht gut drin bin. Ich glaube, ich traue dem immer nicht. Es ist immer ganz, ganz witzig, weil eben, ich koche ja viel mit meinem Freund zusammen, der ja Koch ist. Oder, das heißt, ich helfe, ich schnibbel ihm zu eigentlich mehr als dass ich. Aber ja, wir kochen zusammen. So, jetzt haben wir auch eine Küche, in der genug Platz ist, endlich. Vorher war es schwieriger mit der kleineren Küche in der alten Wohnung. Und dann sagt er ganz oft, mach doch einfach wie du Lust hast. Also ich sage immer so oder so. Also ich will dann ganz genau wissen, ob ich jetzt Stiftchen oder. Und dann sagt er, was denkst du, was cooler ist? Und dann sage ich, keine, also, und dann muss ich erstmal überlegen, stimmt, ich darf ja selber entscheiden, ob ich jetzt den kleinen Karottenstick, keine Ahnung, so und so Durchmesser oder so und so Durchmesser. Und dann überlege ich mir, wie das Mundgefühl sein könnte. Und dann habe ich eine Entscheidung. Aber erstmal bin ich so, jemand muss mir Anweisungen geben. Das ist total bescheuert. Und ich glaube, ich komme jetzt langsam wieder in dieses, ich habe es ja im Gefühl, was ich eigentlich gut finde und was ich mag. Aber ich bin da. Irgendwie traue ich meinem Gut-Feeling irgendwie noch nicht so ganz und muss da irgendwie ein bisschen mehr hinkommen. Also das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen meine kleine interne Hausaufgabe, dass ich mehr auf mich höre und einfach sage, dann schmeiße ich es halt zusammen. Und wenn es halt nicht so geil schmeckt heute, dann ist halt so, dann mache ich es halt morgen anders. So, ja. Und beim
Aber
Backen
das
ist es halt
ist,
eben gar nicht. Da hast du halt so, fertig. Und das geht
super
einfach.
interessant, was du sagst, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch Team Kochen und Team Backen. Also, darum habe ich am Anfang wirklich auch viel mehr gebacken, weil da dachte ich so, okay, wenn ich mich genau an die Anweisungen halte und die richtige Zeit habe, ja, bei Backen ist ja nur Zeit noch so ein Faktor. Man darf nie ungeduldig sein, sondern man braucht immer die Zeit, damit der Zucker sich in der Eimasse löst und so weiter, ne, dass der Hefeteig gehen kann. Also Faktor Zeit, aber ansonsten, wenn du die Maßeinheiten einhältst, kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Und bei Kochen, da hast du absolut recht. Und ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum viele Leute Kochbücher so lieben, weil sie eben hoffen, dass sie sich dem dann besser nähern können. Und es gibt ja wirklich die, also ich liebe zum Beispiel Kochbücher mit Bildern. Ich brauche auf jeden Fall, muss ich eine Idee haben, wie es hinterher aussieht. Und ob ich darauf schon vorher Appetit habe, kann ich auch eher an dem Bild erkennen. Es gibt Menschen, die kochen komplett ohne Bilder. Das ist mir ein Rätsel, wie die das machen. Und es gibt die Leute, die brauchen da die genauen Maßangaben. Dass solche Bücher machen mich ehrlich gesagt verrückt. 20 Milliliter Essig zufügen oder sowas. Es wird eine Vinaigrette, Leute. Also, boah. Aber es gibt ja so wirklich solche Kochbücher gibt's, wo wirklich alles genau gemessen wird aufs Gramm. 10 Gramm Salz. Boah, bitte. Aber, und es gibt die anderen, die so intuitiv sind. Stichwort Claudio Del Principe, der ja auch sehr anleitet, eher zum Intuitivkochen und Richtungen vorgibt und so. Und das sind schon so die unterschiedlichen Lager. Aber das Schöne ist, dass wenn man dann genug nach Rezept gekocht hat, hat man tatsächlich ja irgendwann dann doch mehr Gefühl dafür. Aber mir geht's genau wie dir, dass ich dem dann auch ganz oft nicht vertraue und dann wieder
Ja.
froh bin, wenn ich ein Rezept dafür habe. Und mein erstes Kochbuch habe ich damals als Studentin gekauft, weil ich wirklich dachte, es liegt an mir, dass ich Kartoffeln nicht kochen kann. Und es hat sehr
Okay.
lange gedauert, bis ich festgestellt habe, dass es durchaus an der Kartoffel liegen kann, dass ich manchmal Kartoffeln nicht kochen kann.
Ja, klar, macht total Sinn, was du sagst. Was war das für ein Buch?
Warte, ich hab's auch noch. Dr. Oetker Grundküche im Zweifel.
Ach so, okay, ja.
So, da gab es einen Buchladen in München, bei mir direkt um die Ecke. Und wäre mal schön zu schauen, ob es den noch gibt. Und da habe ich das Buch gekauft und
Ja.
kam mir wahnsinnig abenteuerlustig vor.
Cool, ja, voll schön. Was so ein witzig, dass du das dann selber. Ich habe mein erstes Kochbuch geschenkt bekommen. So zum, weiß nicht, Einzug in die Studentenbude auch so ähnlich. Ich glaube, das war so der Zeitpunkt und das war dann Basic Cooking von Gregor und Unser. Und das habe ich echt drauf, also da habe ich wirklich alles draus gemacht. Das war so, gut, ich kann mich jetzt ernähren, ich habe ein Kochbuch, so, ja.
Das haben wir ja auch irgendwo stehen, aber das hat der Mann mit in die Ehe gebracht, Basic Cooking. Ja, aber es war ein Dr. Oetker Grundkochbuch und da müsste man mal nachschauen, welche Rezepte besonders abgegriffen sind. Und ich würde sagen, es ist im Zweifel sind es die sehr grundlegenden Dinge. Gut,
Ja.
aber die muss man auch irgendwann mal lernen. Also mit meiner Mutter kochen war immer schwierig, weil die macht alles nach Gefühl. Die hat alles gefühlt tausendmal gemacht. Und die kann einem auch sehr schwer erklären, wie die Dinge funktionieren, weil sie das alles aus dem Gefühl macht. Und manchmal wird den erstaunlichsten Zutaten, nur denkst du, echt jetzt? Ja, dann mache ich hier noch ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Ketchup und ein bisschen Speck. Und so, okay.
Cool.
Aber es
Ja.
hat sich halt bewährt.
Ja.
Wow, das war ein super Gespräch mit dir.
Ja, hat voll Spaß gemacht.
Ich hatte das Gefühl eher, dass wir gerade so einen Kaffee trinken und uns näher kennenlernen. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben nicht zum letzten Mal geplaudert.
Nee, das glaube
Und
ich auch nicht.
wir werden uns irgendwann wiedersehen und weiter plaudern. Da freue ich mich schon drauf.
Das tue ich auch, auf jeden Fall. Und dann haben wir ja bestimmt auch Updates über alles, was wir jetzt
Absolut.
hier so angeteasert haben. Das ist ja dann auch
Ja.
weitergegangen. Ja, es wird spannend. Bin ich gespannt, was passiert.
Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir vor allem sehr viel Erfolg für das Projekt, über das du noch nicht so viel sagen kannst und für das Hühnerbuch, das ja auch noch dieses Jahr kommt.
Ja, vielen Dank. Danke dir auch für für den spannenden Austausch. Und bis bald.
Bis bald. Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.